Marone, Champignon oder Steinpilz, Parasol, Rotkappe, Hexenröhrling. Bei feuchtmildem Wetter, wenn es im Sommer geregnet hat oder wenn der Herbst noch ein paar Sonnenstrahlen spendiert, dann kommen die Pilze raus. Und wie schnell. Speisepilze schmecken gut, sind gesund, aber leider gibt's auch oft giftige Doppelgänger. Was darf ins Körbchen und worauf kommt's beim Pilzesammeln sonst noch an?
Ein Wanderparkplatz in der Nähe von Nürnberg. Mit festem Schuhwerk an den Füßen und ausgestattet mit kleinen Körbchen oder Eimern in der Hand, wollen um die 20 angehende Schwammerlsammler hier zur Pilzexkursion mit der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg starten. Pilzwissen auffrischen und neue Pilzarten kennenlernen. Unter fachkundiger Anleitung von Pilzberaterin Ursula Hirschmann.
Was für uns jetzt gilt, wenn Sie einen Pilz finden, dann bitte schneiden Sie den nicht ab, sondern drehen den vorsichtig ganz heraus, damit man alle Merkmale sehen kann. Bei vielen Pilzen ist es wichtig, dass man sieht, wie die Stielbasis aussieht. Das ist vor allen Dingen bei allen Knollenblätterpilzen, aber auch bei Champignons wichtig, weil da oft Merkmale an der Basis, also ganz unten am Stiel sind. Wenn die fehlen, dann ist die Bestimmung schwieriger oder vielleicht, wenn weitere Merkmale fehlen, sogar ganz unmöglich.
Und die richtige Bestimmung ist das A und O beim Pilzesammeln.
Unter den Knollenblätterpilzen gibt es ja tödlich giftige, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Es gibt aber auch einige Speisepilze darunter. Und die unterscheiden sich häufig an der Stielbasis. Deswegen ist es da so wichtig.
Mindestens 100 giftige Pilzarten gibt es in Bayern. Einige sind sogar tödlich.
Deshalb stellt Ursula Hirschmann gleich zu Beginn der Pilzlehrwanderung eines klar.
Ein Pilz, den man nicht hundertprozentig sicher erkannt hat, ist kein Speisepilz.
Und gegessen wird nur, was nach allen Merkmalen als Speisepilz identifiziert wurde.
Was nicht immer ganz einfach ist. Pilze verändern ihr Aussehen häufig je nach Alter, Witterung oder Standort.
Umso wichtiger ist es der Pilzexpertin, dass die Sammlerinnen und Sammler im Wald wissen, anhand welcher Merkmale sie einen guten Pilz und einen womöglich giftigen Doppelgänger sicher auseinanderhalten können. Und diese Bestimmungsmerkmale sind so vielfältig wie die Pilze selbst.
Das kann die Huthaut sein, das können die Lamellen oder Röhren sein, das kann das Fleisch sein, das kann das Stiel sein, die Stielbasis. Ob ein Stiel einen Ring hat oder nicht, wie der geformt ist, ob der Pilz Velum hat bei den Schleierlingen. Das sind also ganz, ganz unterschiedliche Merkmale. Teilweise auch Geruch, Geschmack, die Farbe von der Milch. Kann man nicht generell sagen. Das ist wirklich von der jeweiligen Art individuell abhängig.
Wer in die Schwammerl gehen will, der muss diese Merkmale für jeden Pilz, der gesammelt im Körbchen landen soll, schlicht und einfach kennen. Und bei der kleinsten Unsicherheit gilt:
Entweder Sie lassen den stehen oder Sie gehen damit zur Pilzberatung und lassen sich beraten. Wenn Sie zur Pilzberatung gehen, nehmen Sie bitte nicht bloß den einen mit, wo Sie sich unsicher sind, sondern immer alle Pilze, die Sie gesammelt haben. Denn ich erlebte sehr häufig, dass in den restlichen, ganz genau bekannten Pilzen doch irgendwas drin ist, was nicht hineingehört hätte. Oder aber was zumindest in einem Altersstadium ist, wo man es nicht mehr verwenden kann. Ungefähr die Hälfte aller Pilzvergiftungen werden nämlich nicht durch giftige Pilze ausgelöst, sondern durch Speisepilze. Pilze, die bereits beim Sammeln zu alt waren, die zu lange gelagert wurden, oder Pilze, die nicht ausreichend erhitzt wurden.
In verdorbenen Speisepilzen können sich giftige Stoffe bilden. Und manches Pilzgift muss erst durch Erhitzen zerstört werden.
Das war jetzt erst einmal genug für den Anfang. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht gleich den Appetit verdorben. Ihnen allen wünsche ich jedenfalls viel Spaß. Wenn Sie irgendetwas finden, kommen Sie zu mir und dann schauen wir, was Sie gefunden haben. Sie können mich natürlich auch unterwegs fragen und Sie können auch Fragen stellen zu einem Pilz, den Sie nicht gerade in der Hand haben.
Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere, sondern bilden ein eigenes Reich der Natur, das Regnum Fungi. Die Wissenschaft, die sich mit Pilzen beschäftigt, heißt Mykologie. Dabei ist das, was Pilzsammler im Wald in ihre Körbchen legen, gar nicht der eigentliche Pilz.
Das sind nur die Fruchtkörper, weil der eigentliche Pilz, der wächst unterirdisch oder unter der Oberfläche,
sagt Diana Herpfer. Die Diplombiologin hält regelmäßig Kurse über die Welt der Pilze und macht Pilzführungen im Botanischen Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. So wie der Apfel, den wir essen, am Baum hängt, erklärt sie, wächst etwa der Champignon als Fruchtkörper an einem größeren Organismus.
Der ist zwar weitaus weniger massiv als ein Baum, kann aber gigantische Ausmaße annehmen. Er besteht aus unzähligen feinen Zellfäden, den sogenannten Hyphen, die ein weit verzweigtes Myzel bilden, das sich im Substrat, dem Waldboden oder anderem organischen Material, ausbreitet.
Der eigentliche Pilz ist ja dieses Myzel, das unterirdisch wächst oder unter der Oberfläche,
wiederholt die Biologin.
Und da könnte man jetzt eigentlich gleich weitermachen bei der Ernährungsweise mit den Pilzen. Und zwar die Mykorrhiza-Pilze. Myko, Mykis ist der Pilz, Rhiza die Wurzel. Also und dann wissen wir ja schon, was sie machen. Das sind die Pilze, die Symbiose mit den Bäumen eingehen. Und das ist was ganz Geniales. Der Pilz umschließt die Wurzel von den Bäumen. Dadurch haben die Bäume einen Vorteil, dass sie enorme Oberflächenvergrößerung im Untergrund haben, was ganz wichtig ist bei kargen, trockenen Böden. Und der Pilz wiederum kriegt vom Baum Zucker. So wie wir gern Süßigkeiten essen, kriegt der Pilz eben Zucker.
Ein gegenseitiges Geben und Nehmen zum Vorteil beider Partner. Denn da Pilze keine Pflanzen sind, betreiben sie auch keine Photosynthese. Mehr als 1000 Mykorrhiza-Pilze gibt es in Mitteleuropa. Giftige wie den Fliegenpilz oder den Knollenblätterpilz, genauso wie Speisepilze. Bekannte Arten wie die Pfifferlinge, die Steinpilze, Morcheln und auch die Trüffel gehören zu den Mykorrhiza-Pilzen. Sie alle benötigen die spezielle Gemeinschaft ihrer lebenden Pflanzenpartner und lassen sich deshalb nicht im Gewächshaus kultivieren.
Wenn man das könnte, dann hätte man ja schon längst eine Steinpilzzucht oder eine Pfifferlingszucht. Aber das geht nicht,
erklärt Diana Herpfer.
Züchten lassen sich nur die sogenannten Saprobionten, die die zweite Ernährungsform bei Pilzen darstellen.
Man denke an die Braunkappe, man denkt an Champignons, man denkt an Shiitake und man denkt an den Austernzeitling. Das wird im großen Rahmen gezüchtet und das funktioniert auch. Und zwar unterscheidet sich das zu den Mykorrhiza-Pilzen, dass die eben nur organisches Material brauchen, also Blätter, totes Holz und die sich dann so saprobiontisch, nennt man das, dann ernähren. Also die zersetzen das organische Material und ernähren sich davon. Und deswegen ist man fähig, solche Pilze zu kultivieren, weil man sie einfach auch entsprechend der Nährsubstanz kultivieren kann.
Im Wald betreiben saprobiontische Pilze quasi Recycling und sind so ebenfalls ein fester Bestandteil des Ökosystems. Eine dritte Gruppe von Pilzen ernährt sich parasitär. Sie können also andere lebende Organismen schädigen.
Für die Sammler spielt die Ernährungsweise der Pilze eine Rolle, um die richtigen Sammelgebiete auszumachen. So lassen sich die Mykorrhiza-Pilze bei ihren Baumpartnern finden. Fichtenreizker bei Fichten, der Birkenpilz unter Birken oder der Goldröhrling neben der Lärche. Zum anderen lässt sich ein Pilz leichter bestimmen, wenn ersichtlich ist, ob er aus Holz, Totholz oder aus dem Boden sprießt.
Und das, was wir hauptsächlich im Wald sehen und was wir auch gerne sammeln, das sind hauptsächlich aus den Klassen der Schlauchpilze und der Ständerpilze.
Bringt Diana Herpfer noch eine andere Systematik ins Spiel.
Ständerpilze nur auf die klassische Pilzform mit Stängel und Schirmchen zu reduzieren, wäre zu stark vereinfacht. Sie wachsen in einer Fülle von Formen, die Biologen wiederum einteilen. Etwa in Blätterpilze wie den Pfifferling, Bauchpilze wie den Bovist oder Röhrlinge wie den Steinpilz. Andere sehen aus wie Korallen oder Sterne. Die Bezeichnung Ständer bezieht sich also auf den Ort, an den sie ihre Sporen tragen, quasi die Samen der Pilze. Und auch Schlauchpilze wie Morchel und Trüffel sehen nicht schlauchförmig aus. Vielmehr bilden sie ihre Sporen in mikroskopisch kleinen, schlauchförmigen Zellen aus.
Zurück im Wald bei Nürnberg, wo Pilzberaterin Ursula Hirschmann erste Fundstücke inspiziert.
Das hier ist jetzt einer aus der Familie der Knollenblätterpilze. Ein Pilz, der an der Stielbasis diese sogenannte lappige Scheide oder Vulva hat, die zum Beispiel der weiße oder grüne Knollenblätterpilz, die tödlich giftig sind, auch haben?
Beschreibt die Pilzexpertin einen kleinen blassbraunen Fruchtkörper mit flach gebuckeltem Hut.
Das ist ein Scheidenstreifling. Scheidensträflinge haben immer diese lappige Scheide an der Basis, die manchmal sehr rasch vergänglich ist und manches Mal relativ stabil. Sie haben nie einen Ring am Stiel, haben immer einen deutlich gerieften Hutrand. Und diese Scheidensträflinge gibt es von weiß über alle möglichen Orange-Brauntöne bis dunkelbraun. Das sind unterschiedliche Arten. Sie alle sind essbar, alle sind rohgiftig, müssen also ausreichend stark erhitzt werden.
Eine Eigenschaft, die viele Speisepilze mitbringen.
Deshalb empfiehlt die Pilzexpertin grundsätzlich, alle gesammelten Wildpilze immer mindestens 20 Minuten lang durchzuerhitzen und nicht nur kurz anzubraten.
Zum einen werden so die ungenießbaren Stoffe von Marone, Rotkappe, Parasol und anderen beliebten Speisepilzen zerstört. Und zum anderen können so auch die Eier des Fuchsbandwurms unschädlich gemacht werden. Giftpilze allerdings werden durch Kochen oder Braten nicht genießbar. Und wer nicht alle Merkmale abgleicht, läuft Gefahr, gute und giftige Pilze zu verwechseln.
Ursula Hirschmann demonstriert es am Scheidenstreifling, den sie noch in der Hand hält.
Je mehr der Hut ins Braune geht, desto größer ist die Gefahr, dass er von den leichtsinnigen Sammlern mit dem Pantherpilz verwechselt wird. Wenn der Pantherpilz älter ist, hat er oft auch diesen gerieften Hutrand. Der hat aber immer einen Ring am Stiel, der kann abfallen, den können die Schnecken gefressen haben. Der hat weiße Pusteln auf dem Hut, die kann der Regen abgespült haben. Der hat aber ganz andere Stielbasis. Der hat eine Knolle, die an der Oberkante wie beschnitten aussieht. Das nennt man eine beschnittene Knolle. Hat niemals diese lappige Scheide. Wenn aber der Pilz abgeschnitten wird, fehlt die Stielbasis. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, alles, was zu den Knollenblätterpilzen gehört, nie abschneiden, immer ganz herausnehmen.
Der Pantherpilz ist stark giftig. Er enthält Ibotensäure, die Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auslöst, Rauschzustände, Krampfanfälle und Verwirrtheit, bis hin zum Koma und Tod durch Atemlähmung.
Wer kein Risiko eingehen will, der kennt alle Merkmale des Pilzes, den er sammeln will, betont Hirschmann. Von Pilzbestimmungs-Apps ist die Expertin nur bedingt überzeugt. Viele begnügen sich mit zu wenigen Merkmalen, erkennen den Fruchtkörper vermeintlich an nur einem einzigen Foto, um sich dann doch nicht festzulegen. Oder aber sie fragen so viele Details ab, dass für Laien neue Risiken entstehen.
Hat der Pilz einen Ring am Stiel? Ist der Ring gerieft? Ist der Ring herabhängend oder aufsteigend? Und. Das sind dann Fragen, wo viele sagen, was wollen die eigentlich von mir? Wenn man dann die falsche Antwort gibt, dann landet man irgendwo, bloß nicht bei dem Pilz, den man hat. Wenn dann am Ende grüner Knollenblätterpilz herauskommt und man hat einen Röhrling in der Hand, ist es klar, das kann nicht stimmen. Aber oft ist es eben auch so, dass man nicht auf den ersten Blick erkennt, ob jetzt die Antwort stimmen kann oder nicht. Von daher sind also diese Apps mit Vorsicht zu genießen.
Oder mit anderen Worten, je größer das eigene Pilzwissen bereits ist, desto mehr können Apps bei der Bestimmung unterstützen. Das letzte Risiko tragen aber stets die Sammler selbst.
Das zeigt sich auch beim nächsten Exemplar, das Ursula Hirschmann im Wald bestimmt. Ein kupferroter Gelbfuß. Essbar, aber sehr variabel.
Er gehört zu den Gelbfüßen, die teilweise sehr intensiv gelb gefärbt sind. Das trifft vor allen Dingen für das Kuhmaul zu. Bei ihm ist es nicht so stark ausgeprägt. Die Lamellen laufen, wenn er älter wird, etwas weiter am Stiel herunter, sind anfangs ähnlich wie der Hut oder der Stiel gefärbt, werden durch die Reifensporen dann bald dunkel, weil er fast schwarzen Sporenstaub hat. Er hat oft einmal einen kleinen Buckel in der Hutmitte und die Farbe ist, weil es eben wahrscheinlich mehrere Arten sind, recht variabel. Es ist ein Pilz, der vor allen Dingen, wenn er jung und noch fast geschlossen ist, unter Umständen mit dem spitzgebuckelten Raukopf verwechselt werden kann, der tödlich giftig ist.
Wer den kupferroten Gelbfuß dennoch als Speisepilz sammeln will, hat eine Möglichkeit, ihn relativ sicher zu erkennen. Dafür muss der Pilz getrennt von allen übrigen Pilzen, die gesammelt wurden, zubereitet werden, erklärt die Pilzberaterin.
Wenn der Pilz erhitzt wird, dann färbt er wie Blaukraut. Wenn er also die Pilze erhitzt und da sind Teile drin, die orange oder cremefarben oder irgendeine andere Farbe haben, nehmen Sie das Ganze und schütten Sie in die Toilette. Dann besteht die Gefahr, dass Sie einen gefährlichen Giftpilz mit dabei haben. Wenn alle Teile diese Blaukrautfarbe annehmen, dann ist es der kupferrote Gelbfuß.
Vorausgesetzt, es war nicht von vornherein ein violetter Pilz im Topf.
Die häufigste Symptomatik ist eine relativ kurz nach der Pilzmahlzeit auftretende gastrointestinale Symptomatik. Also hier spreche ich von Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen.
Sagt Professor Dr. Alexander Duchenne vom Nürnberger Klinikum Nord.
Das bewegt sich so etwa im Zeitraum 1 bis 6 Stunden nach Essen der Pilze. Die gute Nachricht ist, dass viele Pilze, die diese Symptomatik auslösen, keine weiteren schwereren Schäden hervorrufen. Darauf darf man sich zwar nicht verlassen, aber wir wissen eigentlich, dass die Schäden, die in den ersten Stunden nach der Pilzaufnahme entstehen, häufig vorübergehender Natur sind.
Später auftretende Symptome weisen oft darauf hin, dass ein gefährliches Pilzgift im Spiel ist, das in den Stoffwechsel eingreift, erklärt der Facharzt für Innere Medizin. Umso wichtiger ist es daher für die behandelnden Ärzte zu wissen, wann der giftige Pilz gegessen wurde.
Oftmals hilft es dabei zu wissen, welcher Pilz denn ursprünglich gesammelt werden sollte, weil sich so Rückschlüsse auf den giftigen Doppelgänger ziehen lassen. Giftpilze wie den berüchtigten grünen Knollenblätterpilz etwa als einen der mit Abstand giftigsten Pilze in Europa.
In diesem spezifischen Fall ist es so, dass das Pilzgift in den Zellen der Leber, der Nieren Stoffwechselvorgänge blockiert, die so wichtig sind, dass sie bei einem Ausfall über mehrere Stunden dann zum Zelltod führen. Und wenn dieser Zelltod eine ausreichend große Zahl von Zellen des jeweiligen Organs betrifft, dann kommt es zum Organschaden bis hin zum Organausfall.
Beschreibt der Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie.
Oftmals werden daher auch Reste der Pilzmahlzeit herangezogen, um zu klären, um welchen Giftpilz es sich handeln könnte. Pilzberater werden zu Hilfe gerufen und versuchen dann anhand von Fundort, Putzresten oder sogar am Erbrochenen den Pilz zu bestimmen oder den Kreis der Verdächtigen einzuengen, während der Patient gleichzeitig behandelt wird.
Pilzgifte sind in vielen Fällen gut mit Aktivkohle zu behandeln. Das heißt, die über den Mund aufgenommene Kohle bindet die Pilzgifte und inaktiviert sie dadurch. Sie werden nicht mehr vom Körper aufgenommen. Dazu haben die Patienten, vor allen Dingen die mit Erbrechen, Übelkeit, häufig relativ rasch einen Zustand erreicht, in dem sie ausgetrocknet sind, in denen bestimmte Blutsalze fehlen. Das heißt, wir ersetzen da einfach auch ganz banal die Dinge, die den Patienten fehlen. Also Überwachung, Symptomtherapie und Sicherstellung, dass die Symptomatik, die Probleme nicht schlimmer werden.
Im Zweifel also, wenn auch nur der geringste Verdacht auf eine potenziell lebensgefährliche Vergiftung besteht, gilt die Devise, lieber zu viel als zu wenig Hilfe, sagt der Mediziner. Sprich, dann wird für den Worst Case behandelt, auch wenn unklar ist, was für ein Giftpilz gegessen wurde.
Patienten bekommen dann Medikamente verabreicht, um die Giftwirkung im Körper abzumildern. Auch Maßnahmen wie eine Blutwäsche per Dialyse können zum Einsatz kommen oder gar eine Organtransplantation nötig werden. Trotzdem gibt es auch immer wieder Todesfälle nach Pilzvergiftungen.
Insgesamt, überschlägt Duchenne, kommen etwa 5 bis 15 Menschen pro Jahr wegen Pilzvergiftungen in die Notaufnahme des Klinikums Nürnberg. Darunter nicht nur Pilzesammler, die nach einer Mahlzeit bereits über Beschwerden klagen, sondern oft auch besorgte Eltern, die gesehen haben, wie ihr Kind im Garten in einen unbekannten Pilz gebissen hat. Für sie alle ist die Notaufnahme die richtige Anlaufstelle. Und zwar sofort, betont der Arzt.
Wenn ich unsicher bin, dann tatsächlich ärztliche Hilfe aufsuchen. Da kann es auch um die Zeit gehen, also nicht ins Bett und erstmal ausschlafen und gucken, ob es morgen besser ist, sondern lieber einmal mehr und früher in die Notaufnahme und vielleicht was draus lernen.
Weiterlernen wollen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Pilzlehrwanderung mit Ursula Hirschmann von der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg. Einiges ist auf der kurzen Wegstrecke in den Körbchen gelandet. Anderes war ungenießbar und musste im Wald bleiben. Auch für solche Missgriffe hat die Pilzberaterin noch eine Empfehlung.
Wenn Sie einen Pilz haben, wo Sie feststellen, den können Sie nicht essen, weil Sie sich getäuscht haben, der ist voller Maden, den können Sie nicht mehr nehmen, nehmen Sie den Pilz bitte und stellen den so hin, wie er gewachsen ist, nämlich mit den Röhren oder Lamellen nach unten. Dann hat der Pilz die Möglichkeit, unter Umständen noch Sporen abzuwerfen und eventuell ein neues Pilzgeflecht zu bilden. Wenn Sie den mit Schwung hineinschmeißen, liegt er fast immer auf dem Rücken und hat keine Chance mehr, Sporen abzuwerfen.
Und noch einen Tipp hat Ursula Hirschmann für Einsteiger und nicht ganz pilzsichere Sammler parat. Finger weg von Lamellen. Und stattdessen?
Wir empfehlen immer für den Anfang, dass man die Röhrlinge sammelt, weil es unter denen eben bei uns keine tödlich giftigen gibt. Etliche, die Magen-Darm giftig sind, ist nicht angenehm, aber nicht so tragisch.
Bei ihnen sitzt an der Unterseite der Kappe ein Schwamm oder eben röhrenartiges Futter, dem diese Pilze ihren Namen verdanken.
Wenn die gefundenen Schwammerl dann mit nach Hause sollen, dann landen sie am besten in einem geflochtenen Korb, der eher flach und breit als hoch sein sollte. Und nicht in einem Eimer oder einer Plastiktüte. So zerdrücken sich die empfindlichen Fruchtkörper nicht gegenseitig, heizen sich nicht hochgestapelt auf und halten länger frisch.
Doch auch wenn es viele Pilze gibt, beliebig viele zu sammeln, ist nicht erlaubt.
Viele Pilze stehen bei uns mehr oder weniger streng geschützt unter Naturschutz. Es gibt Arten, die darf man überhaupt nicht sammeln, wie zum Beispiel die Trüffel. Wenn Sie die sammeln und dabei erwischt werden, dann wäre es billiger gewesen. Sie hätten es am Hauptmarkt gekauft. Es gibt andere Arten, die sind teilweise geschützt. Die darf man also in einer bestimmten Menge sammeln, Steinpilze zum Beispiel. Stehen unter Schutz, dürfen in haushaltsüblicher Menge gesammelt werden. Das ist jetzt ein Begriff, der nicht so eindeutig definierbar ist. In der Regel geht man davon aus, 1 bis maximal 2 Kilo.
Ganz junge Pilze sollten genauso stehen bleiben wie besonders alte. Und auch keine Pilze zertreten werden.
Außerdem empfiehlt die Pilzberaterin, die gesammelten Schätze noch am gleichen Tag zuzubereiten. Denn durch ihren hohen Eiweißgehalt verderben Pilze schnell. Gegart lassen sich die Leckerbissen aber auch gut und platzsparend einfrieren und bieten auch nach der Pilzsaison eine schmackhafte und gesunde Mahlzeit.
Was beim Pilzesammeln ins Körbchen darf und was nicht. Inga Pflug mit Antworten. Viel mehr rund um den Wald finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek unter Radio Wissen. Da haben wir eine kleine Auswahl an Folgen zusammengestellt. Die Links finden Sie, findet ihr in den Shownotes. Zum Beispiel auch eine Folge über die Baumrinde oder über das Harz, das Blut der Bäume.